Als das einigermaßen abgeklärt war, begann ich natürlich schon zu fragen, okay, erstmal, wie weit geht ihr persönlich jetzt, die ihr mir gegenüber sitzt, mit euren Aktionen für Boko Haram? Tötet ihr? Mordet ihr? Schmeißt ihr Bomben? Entführt ihr Menschen? Erschießt ihr sie? Da waren die Antworten nicht eindeutig und trotzdem sehr, sehr aussagekräftig, wie man auch in dem Interview, glaube ich, sehen kann und hören kann. Also das war das Nächste. Einfach zu wissen, wem sitze ich gegenüber? Sind das Kämpfer oder sind das Sympathisanten, die vielleicht auf einer theoretischen Ebene mit dem Kampf von Boko Haram sympathisieren? Und dann ging es natürlich um die Ideologie dahinter. Also warum tun sie das? Sie persönlich und Boko Haram. Warum morden sie Menschen? Und da sind die Aussagen ganz eindeutig von der Koran und Gott befiehlt uns, gegen alle Ketzer vorzugehen und sie zu töten, bis ich kann 1 Million Menschen töten und bin trotzdem kein schlechter Muslim. Also mangelte überhaupt nicht an Rechtfertigungen seitens der Leute für das Morden. Eine Begründung war auch, ja, wir werden ja genauso
Ängst wie wir, die fürchten sich vor der Gewalt, die Muslime
dort herrscht. Sie haben Angst, dass sie benachteiligt werden, und das gilt für beide Seiten, nämlich für Christen und für Muslime, von denen sich kaum jemand zu Boko Haram und zu deren Gewalt bekennt, soll heißen, ein Muslim ist jetzt nicht gleich ein terroristischer Islamist.
In den Medien wird sehr viel berichtet, kaum ein westlicher Journalist kann sich jedoch in Nigeria frei bewegen. Selbst die Journalisten der Nachrichtenagenturen haben Reiseverbot in den hauptsächlich muslimischen Norden. Sie hingegen waren genau dort unterwegs. Wie war es für Sie, sich dort zu bewegen?
Also ich war mehrfach im Norden, in dem berühmt-berüchtigten Bundesstaat Borno, dessen Hauptstadt Maiduguri ja der Gründungsort, die Geburtsstätte, die Heimstätte von Boko Haram ist. Ich war zeitweise inkognito dort, und erst als die Sicherheitsbehörden auf mich aufmerksam geworden sind, ging der Ärger so richtig los. Das heißt, die ebenso große Hürde für mich, die es für mich zu überwinden galt, waren die staatlichen Behörden, die alles dran setzen, dass keine Journalisten, schon gar keine westlichen Journalisten, in das Gebiet kommen und von dort berichten können. Denn davon darf man ausgehen, die Übergriffe, die gewalttätigen Übergriffe, die Menschenrechtsverletzungen von Teilen der Sicherheitskräfte und der Behörden sind fast genauso groß und mit Sicherheit genauso schlimm wie der Terror, den wir in den Nachrichten hören. Nur von diesen Übergriffen und von den Folterungen in den Gefängnissen, von den willkürlichen Verhaftungen und auch von willkürlichen standrechtlichen Hinrichtungen hören wir hier im Westen sehr wenig.
In aktuellen Berichterstattungen liest man immer wieder davon, dass die Sicherheitskräfte und die Armee korrupt sind und mit Boko Haram zusammenarbeiten. Können Sie dem etwas abgewinnen?
Die Sicherheitskräfte, wie fast sämtliche staatlichen Organisationen, und dafür habe ich Belege, absolut unterwandert sind von Boko Haram-Sympathisanten oder sogar von Boko Haram-Kämpfern. Also im Staatsapparat, in Ministerien, in Behörden sitzen Leute, die zumindest mit Boko Haram sympathisieren, wenn nicht sogar Mitglieder und Kämpfer von Boko Haram sind. Und das zeigt natürlich auch, wie schier unmöglich die Bekämpfung von Boko Haram ist, wenn man sich dabei lediglich auf militärische oder polizeiliche Maßnahmen stützen will.
Wie ist es dann zu einem ersten Treffen mit Boko Haram gekommen?
Über das Zustandekommen der mehreren Treffen kann ich naturgemäß jetzt nur bedingt sprechen. Zum einen habe ich mich zur Verschwiegenheit verpflichtet gegenüber diesen Leuten. Zum anderen hängt das Wohl und Wehe und auch die Leben von etlichen meiner Mitarbeitern in Nigeria davon ab, dass ich dieses Versprechen jetzt nicht breche. Also, ich kann nur sagen, mein erstes Treffen mit Boko Haram war ein äußerst unangenehmes, denn das war ein Überfall. Nur wenige hundert Meter entfernt vom zerstörten ehemaligen Wohnhaus des Gründers von Boko Haram, Mohammed Yusuf. Ich war dort mit meinen nigerianischen Kollegen für Dreharbeiten. Das hat auch alles gut geklappt, bis wir fast schon draußen waren aus dieser, auch für das Militär und für die Polizei, als No-Go-Area deklarierten Zone. Und dann wurden wir überfallen. Plötzlich standen vermummte, bewaffnete Männer vor uns und wir lagen im Boden. Und ja, dann wurde die Sache recht apokalyptisch. Und wir dachten eigentlich schon, dass wir da nicht mehr heil rauskommen.
Durch genau diesen Überfall sind zwar Ihre Dreharbeiten zum Erliegen gekommen, aber durch diesen Kontakt ist es Ihnen dann über Umwege gelungen, nach Wochen und Monaten ein Interview mit zwei Boko Haram-Mitgliedern zu führen. Und was waren hier die Fragen, was waren die Antworten?
Okay, erstmal, wie weit geht ihr persönlich jetzt, die ihr mir gegenüber sitzt, mit euren Aktionen für Boko Haram? Tötet ihr, mordet ihr, schmeißt ihr Bomben, entführt ihr Menschen, erschießt ihr sie? Da waren die Antworten nicht eindeutig und trotzdem sehr, sehr aussagekräftig. Und dann ging es natürlich um die Ideologie dahinter. Also warum tun sie das? Sie persönlich und Boko Haram. Warum morden sie Menschen? Und da sind die Aussagen ganz eindeutig der Koran und Gott befiehlt uns, gegen alle Ketzer vorzugehen und sie zu töten. Ich kann 1 Million Menschen töten und bin trotzdem kein schlechter Muslim. Also es mangelte überhaupt nicht an Rechtfertigungen seitens der Leute für das Morden. Eine Begründung war auch, ja, wir werden ja genauso verfolgt und die Christen morden auch die Muslime.
Wären wir hier, um dich zu töten, dann wärst du längst tot. So ein Boko Haram-Kämpfer in ihrer Dokumentation, er sagt das zu Ihnen, das demonstriert eine gewisse Taktik und Strategie hinter den Handlungen. Was war Ihr persönlicher Eindruck der jungen Männer, mit denen Sie gesprochen haben? Und woher, denken Sie, kommt diese ganze Wut und der Hass?
Also diese Leute, die ich kennengelernt habe, das waren keine ungebildeten Menschen. Die hatten, das weiß ich, eine für dortige Verhältnisse sehr gute, sogar akademische Ausbildung. Und ich kann natürlich nicht beurteilen, inwieweit die persönlich, etwa ihre Familien, von Konflikten mit Christen betroffen waren, was Hass hätte schüren können. Aber diese Leute, die sehr ruhig und auch sehr höflich mir gegenüber waren, würde ich als ideologisch vollkommen verblendet bezeichnen. Also diese Interpretation des Islam, alles, was sie von sich gegeben haben, auch vor der Kamera im Interview.
Der UN-Sicherheitsrat stuft Boko Haram als eine Terrororganisation ein. Jetzt wurden unlängst wieder 20 junge Frauen entführt aus derselben Gegend in der Nomadensiedlung Gakin Fulani in der Nähe des Orts Chibok. Genauso wie die mehr als 200 Mädchen, die noch immer mehr als 2 Monate verschwunden sind. Man kann derzeit die Todeszahlen nur schätzen. Das Einzige, was man weiß, sind, dass diese Zahlen stetig steigen. Was denken Sie jetzt, wäre notwendig, um dem ein Ende zu bereiten?
Ich glaube, man muss auch trennen zwischen dem harten Kern der Boko Haram und der weitaus größeren Gruppe der Mitläufer und Sympathisanten. Diese Leute orientieren sich vor allem an ihren eigenen Lebensbedingungen. Wenn es darum geht, wen unterstützen wir, etwa den Staat, die Regierung, die Behörden und die freie Gesellschaft oder eben Boko Haram. Boko Haram bietet die Alternative zu dem oft sehr tristen und aussichtslosen Alltag in Nigeria in Form einer streng gelebten Religion, weil sie eben sagen, wenn das Leben auf dieser Welt so schlecht ist, dann lebt gottesfürchtig und im nächsten Leben, nämlich im Himmel, geht es euch besser. Das ist natürlich, ich sag's mal, Rattenfängerei. Und ein Ansatz, diese Heerschar von Sympathisanten aus den Fängen von Boko Haram zu locken sozusagen, wäre einfach die gesellschaftlichen, die wirtschaftlichen Bedingungen in einem an sich potenziell reichen Land zu verbessern. Die Möglichkeiten gäbe es auf jeden Fall. Es gibt eine ganz große politische Verantwortung, und zwar über Jahrzehnte gewachsene politische Verantwortung für den gesellschaftlichen Zustand, der erstmal den Nährboden bildet für das Phänomen Boko Haram. Was man akut machen kann, um 200 Mädchen zu befreien oder das Töten, das Morden zu stoppen, kann ich auch nicht sagen. Ich bin kein Militär- oder Polizeiexperte, aber ich denke, man müsste mit Boko Haram wie mit jeder anderen terroristischen Gruppe umgehen und versuchen, sie natürlich entweder zu bekehren oder zu bekämpfen. Aber nicht jeder, der mit Boko Haram sympathisiert, ist auch automatisch ein Terrorist und ein Mörder. Er könnte es werden, wenn die Gewaltspirale sich weiter dreht, dann könnte es sein, dass noch mehr Leute zu Waffen greifen, aber es kann auch genau in die andere Richtung gehen. Es könnte zumindest, und daran lässt sich durchaus arbeiten.
Das war Peter Kuhlmann, der Regisseur und Journalist von der Dokumentation Gottes Krieger, Gottes Feinde, im Interview mit Nina Özelt für Radio Vatikan.